Wir beginnen wieder mit dem Vater unser. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Also heute ist der letzte Katecheseabend noch im Rahmen dieser Reihe über die Familie. Wir werden im Juni können wir noch eine machen, aber da geht es um andere Dinge. Und als Abschluss wollte ich über die Äußerungen des Lehramtes zu Ehe und Familie sprechen. Da gibt es natürlich viele, aber so ein bisschen eine Auswahl aus den letzten 50 Jahren. Im Titel hat es geheißen von Humane Vitae über familiares Consortio bis zu den Ergebnissen der Familiensynode, und die liegen inzwischen ja längst vor. Amoris Laetitia heißt das apostolische Schreiben von Papst Franziskus, wo er die Ergebnisse der Familiensynode sozusagen zusammenfasst oder seine eigene Aussagen trifft. Natürlich, seit es Kirche gibt, gibt es auch lehrmäßige Aussagen über die Ehe und Familie, weil von Anfang an Familie ja ganz entscheidend war für den Aufbau der Kirche. Also das, man muss sich nur jetzt beschränken auf die letzten Jahrzehnte, um sozusagen irgendwie eine kleine, damit man zu Rande kommt mit dem Thema. Ich hoffe, es wird eh nicht zu lang. Beginnen will ich eben mit Humane Vitae, das Papst Paul VI. Am 25. Juli 1968 herausgegeben hat. Papst Franziskus hat ja Paul VI. Am Beginn oder nach dem ersten Teil der Familiensynode selig gesprochen. Das war ja kein Zufall, dass gerade Paul VI. Zu diesem Termin selig gesprochen wird. Das hängt natürlich auch mit Humane Vitae zusammen. Kardinal Schönborn hat diese Enzyklika, die ja unglaublich angefeindet worden ist und nach wie vor angefeindet wird, als prophetisch bezeichnet. Und dass spätere Zeiten erst darauf aufmerksam werden. Ich glaube, wir sind schon so weit, dass wir das feststellen können, dass der Papst da wirklich sehr, sehr wichtige Aussagen getroffen hat, Paul VI. Ich glaube, vor einem halben, nicht einmal einem Jahr ist Karl Scherasi gestorben, der die Pille erfunden hat, ein Österreicher, ein Gebürtiger. Der hat immer betont, dass die Pille von Anfang an wesentlich zur Umwandlung der Gesellschaft beitragen wird. Das können wir heute wirklich erleben. Also da ist wirklich ganz wertfrei einmal eine Umwälzung passiert. Aber es ist gut, einmal auf das zu hören, was das Lehramt dazu sagt. Es geht nicht nur um die Pille, sondern es geht überhaupt um die Beziehung von Mann und Frau. Von Anfang an wird festgehalten in Humane Vitae, dass es überhaupt keine Frage ist, dass der richtige Umgang mit Liebe, Fortpflanzung und all den Dingen, die damit zusammenhängen, eine große Herausforderung darstellen. Aber andererseits gehören gerade diese Dinge zu den wesentlichsten menschlichen Lebens. Mich reißt immer furchtbar, wenn man, wie man das öfter jetzt hört in den Medien, beispielsweise Sexualität als die schönste Nebensache der Welt bezeichnet wird. Das ist ja völlig absurd. Das kann ich von mir aus über Fußball sagen oder sonst etwas. Aber inzwischen wird das sogar über Sexualität gesagt. Das stimmt etwas nicht. Ja. Paul VI., die Grundintention war eben genau das Gegenteil. Gerade weil es so zentral und so wichtig ist, muss man sich Gedanken darüber machen und es besonders behutsam damit umgehen. Das, was sozusagen der rote Faden ist, der sich durch diese Enzyklika durchzieht und durch die Lehre der Kirche, ist das, was man das Ganzheitsprinzip nennen könnte. Nämlich, dass man niemals einzelne Aspekte rausziehen darf und sagt, nur und die interessieren mich jetzt und alles andere ist mir gleichgültig. Diese Dinge hängen, alles hängt ja miteinander zusammen. Die Begegnung von Mann und Frau, die Liebe, die Lust, genauso wie die Fruchtbarkeit. Und man darf nicht irgendetwas davon separieren, weil es dann natürlich zu falschen Schlüssen kommt. Man könnte sich jetzt fragen, muss sich die Kirche überhaupt dazu äußern? Geht sie das überhaupt etwas an? Ja? Das sind ja die natürlichsten Vorgänge der Welt. Die hat es gegeben schon lange bevor es Christen gegeben hat oder sonst etwas. Da soll die Kirche dazu schweigen, hört man auch immer wieder. Abgesehen davon, dass die Kirche nicht ständig nur über dieses Thema spricht, nur die Medien berichten dann ständig darüber. Aber die Kirche fühlt sich sehr wohl zuständig, nicht nur über das Geoffenbarte, nämlich das, was wir aus dem Evangelium ableiten können, aus der Heiligen Schrift, aus dem, was Gott uns zeigt, sondern auch über das Naturrecht zu sprechen. Also dem, was man auch mit Hilfe der Vernunft erkennen kann. Denn in Wirklichkeit gehört all das in diese Kategorie. Das, was Paulus VI. Hier schreibt, ist nicht etwas, wo man sagt, das gilt für Katholiken und für die anderen ist das etwas völlig Absurdes, sondern alle Argumente auf diesem Gebiet sind immer naturrechtlich. Dass man zeigt, dass es einfach im Wesen des Menschen zugrunde liegt, wie man mit Sexualität umgeht. Schon Johannes der 23. hat, um ein bisschen die Genese, die historische Entwicklung aufzuzeigen, schon Johannes der 23. hat eine Studienkommission eingerichtet, um sich mit dieser neuen Frage, die damals in den 60er Jahren aufgekommen ist, wie geht man mit Medikamenten um, die die Fruchtbarkeit verhindern, dieser Eingriff auch in das menschliche Leben. Und diese Kommissionen waren immer eigentlich recht uneinig. Ja, haben sich teilweise auch mehrheitlich für die Freigabe von künstlichen Mitteln zur Empfängnisregelung ausgesprochen. Paulus VI. Hat dann noch einmal eine Bischofskommission eingerichtet, wo es ähnlich gewesen ist. Und recht interessant, also Paulus VI. Hätte sich sehr viel Applaus einfangen können, wenn er dem nachgegeben hätte. Weil es war sozusagen der Mainstream. Ja. Die Mehrheit dieser Kommission haben das gesagt. Und Paulus VI. Hat der sonst nicht unbedingt als der große, finstere Konservativling gilt, hat trotzdem irgendwie daran festgehalten und noch einmal eine Kommission von 5 Mitgliedern, 5 Kardinälen gebeten, darunter war dann schon Kardinal Karol Wojtyła, um sich mit dem Thema zu beschäftigen, und das war dann die Grundlage für diese Enzyklika. Karol Wojtyła war nicht einfach irgendein jemand, das war sein großes Thema als Wissenschaftler, er war ja eigentlich vor allem Philosoph. Die Ehe und Partnerschaft, die Theologie des Leibes, wie das inzwischen genannt wird. Also er war durchaus einer der ganz großen Experten, die Kirche damals gehabt hat. Irgendwie spürt man das Ringen von Paul VI. In diesem Thema. Aber ich traue mich zu sagen, und das ist das, was glaube ich Kardinal Schönborn auch gemeint hat, wie er vom prophetischen Handeln gesprochen hat, dass Paul VI. Sicher vom Heiligen Geist geführt worden ist, dass er etwas getan hat, wofür er sich eigentlich nur Watschen eingefangen hat. Ja, muss man ganz nüchtern so sagen. Ja. Wie kommt ein Papst dazu? Vielleicht ist es doch der Heilige Geist, der ihn so geführt hat. Das sind die Prinzipien der kirchlichen Lehre. Das muss man sich aber zuerst überlegen. Und zwar kommt es darauf an, wie man den Menschen sieht. Der Mensch ist nicht einfach nur ein besonders intelligentes Tier. Das hört man oft heute in verschiedenen Meinungen, dass der Mensch halt sozusagen ein weiterentwickeltes Tier ist, aber wesentlich sich nicht von anderen Tieren unterscheidet. Das hat die Kirche nie so gesehen, sondern immer daran festgehalten, dass der Mensch in seinem Wesen etwas anderes ist als die Tiere. Also nicht nur graduell sich unterscheidet, sondern qualitativ sich unterscheidet. Theologisch ausgedrückt heißt es, weil der Mensch ein Abbild Gottes ist. Ja? Deswegen ist auch seine Sexualität nicht rein animalisch zu bewerten. Ja? Bei Tieren funktioniert Sexualität ja auch. Völlig ohne irgendwelche Sünden. Tiere sündigen nie. Ja? Könnte man der Meinung sein, also das ist der animalische Anteil des Menschen, dann funktioniert das eben auch nach diesen Regeln, da kann ja nichts Böses dabei sein. Ein Argument, das man heute recht oft hört in verschiedenen Formen. Und die Kirche sagt, nein, der Mensch ist Abbild Gottes. Deswegen ist alles, was er tut und gerade das Zentralste und Wesentlichste in seinem Leben, das ist auch eben die Sexualität, geprägt von seinem göttlichen Wesen, das die Menschen innewohnt. Deswegen kann es zum Beispiel Sexualität, wenn sie dem Schöpfungswillen Gottes entsprechen soll, niemals getrennt geben von der Liebe. Ja? Niemals ohne eine ganze Entscheidung für einen anderen Menschen. Ist es kein Zufall, dass gerade sexuelle Begegnung, wenn Mann und Frau einander erkennen, wie das so schön in der Heiligen Schrift heißt, dass das Folgen hat, dass es fruchtbar ist. Ja? Darin nimmt der Mensch teil an der Schöpfung Gottes und so weiter. Der Vernunft und der Wille des Menschen, die er hat, ein Tier kann keine Willensentscheidungen treffen, der Mensch aber sehr wohl, die müssen eben die Leidenschaft, die nichts Böses ist, die dazugehört, aber der Wille muss die Leidenschaft beherrschen können. Ja. Eltern, die jetzt ein Kind bekommen, habe ich schon gesagt, nehmen teil am Schöpfungsakt Gottes. Und zwar nicht nur, weil sie selbst es planen, und das zeigt auch die Erfahrung, die Eltern machen mit Kinderkriegen, dass das überhaupt nicht funktioniert, das alles zu planen, sondern weil Gott es will. Ja, das ist eben, warum ist der Mensch so gemacht, wie er gemacht ist, dass Kinder eben nicht so ganz eindeutig planbar sind, woran die Wissenschaft jetzt hier arbeitet, ja, und am besten setzt man noch die Haarfarbe fest, sondern dass die Aufgabe des Menschen es ist, einander zu lieben, und Gott schafft aus dieser Liebe neues Leben. Natürlich gibt es verantwortete Elternschaft. Also man muss der Mensch muss eben seine Vernunft auch benutzen, wenn es darum geht, sich zu überlegen, wie viele Kinder man bekommen kann und so weiter. Aber schön ist natürlich, wenn man bereit ist, mehrere Kinder anzunehmen. Ja? Also nicht aus Egoismus beispielsweise zu sagen, wenn ich weniger Kinder habe, dann bleibt uns mehr Geld für mehr Fernreisen oder sonst etwas, sondern dass man diesen Schöpfungsakt Gottes ernst nimmt, dass Gott sozusagen auch mitwirken darf an der Schöpfung. Aber es kann durchaus eine vernünftige Entscheidung sein, auf weitere Kinder zu verzichten, wenn es eben nicht möglich ist. Das ist nach katholischer Morallehre, und das betont auch Paul VI., durchaus denkbar. Ja, nicht jede Familie muss so viele Kinder wie möglich haben. Aber worauf der Papst eben hinweist, man darf niemals die liebende Vereinigung der Partner und die Fortpflanzung prinzipiell voneinander trennen. Ja. Das funktioniert ja, wenn man sich das überlegt, andersrum. Wenn es zum Beispiel, man sich denkt, mir geht es nur um die Fortpflanzung und ich suche mir halt einen Partner, den ich nicht liebe, dann merkt man, das stimmt nicht. Ja, das kann nicht das Richtige sein. Aber umgekehrt meint man heutzutage schon, weil wir sehr geprägt sind auch von anderen Strömungen, also wenn man sich liebt, aber auf die Fruchtbarkeit verzichtet, na, dann kann doch nichts Böses dabei sein. Es sind die Dinge, die prinzipiell zusammengehören. Dass natürlich jetzt Abbruch begonnener Zeugung und vor allem Abtreibung abzulehnen sind, das schreibt der Papst, aber das muss für uns eh klar sein. Ja. Darum geht es dann auch in erster Linie gar nicht mehr, weil das eigentlich sich vor selbst erklärt. Und jetzt ist man natürlich mit der Frage umgegangen, wie geht man mit diesen therapeutischen Mitteln um? Jetzt hat es die Pille gegeben als hormonelles Präparat. Und der Papst ist damals schon weit gegangen und gesagt hat, naja, das kann durchaus auch Sinn machen. Man hat ja dann, dass das Ärztin vielleicht nachher besser erklären können, aber die Pille kann ja auch als therapeutisches Mittel eingesetzt werden. Gegen Beschwerden, gegen Menstruationsbeschwerden oder sonst etwas. Und man nimmt in Kauf, dass dadurch die Empfängnis eingeschränkt ist. Da sagt der Papst, das kann dann durchaus gerechtfertigt sein. Ja? Aber dieser Einsatz, dass man sagt, ich möchte Fruchtbarkeit verhindern, da stimmt was nicht. Was soll man tun? Ganz vernünftig auf die Schöpfung geschaut, also vernünftig jetzt in dem Sinn, dass man die Vernunft gebraucht, ja, kann man einfach sehen, dass ja der Mensch in seinem Wesen schon Möglichkeiten hat, indem er Tage hat, in denen Kinder entstehen können und nicht entstehen können. Das sagt der Papst eigentlich sehr logisch. Warum nicht das nützen, was in der Schöpfung grundgelegt ist? Warum überall hineinfuschen, sage ich jetzt mit meinen Worten. Das, was wir heute erleben, war ja damals noch nicht einmal denkbar. Und ich glaube, das meint auch Kardinal Schönborn, wie er von prophetisch spricht. Das, was der Papst da argumentiert, das sind auch Argumente für heute, wenn es um In-vitro-Fertilisation geht oder Designer-Babys oder was ich was es für absurde Ideen inzwischen gibt, ja, oder geklonte Babys. Dass man sagt, haben wir wirklich das Recht, da überall einzugreifen? Ist das nicht eine Grenzüberschreitung, die wir machen? Und begonnen hat das damals natürlich. Also der Papst hat eigentlich sehr weit schon gesehen, hat einen sehr weiten Horizont gehabt, um zu sehen, in welche Richtung das geht. Da hat sich die Kirche wirklich gesehen als der Garant nicht nur des religiösen, der religiösen Moral, sondern der wahren Werte des Menschen. Da geht es um Humanität. Ja, da geht es gar nicht um die offenbarte Wahrheiten, sondern da geht es darum, dass der Mensch menschlich bleibt. Ja. Es ist ganz interessant, dass es heute, nicht alle natürlich, teilweise eine gelebte Allianz fast schon gibt, oder zumindest hängen sie sich an. Habe ich gehört, dass, wenn es Institute gibt, die sich um natürlich Familienplanung bemühen und so weiter und die Menschen das beizubringen versuchen und sie einführen in die Methoden und so weiter, dass dort Katholiken hingehen, aber plötzlich tauchen dort sehr viele Grünbewegte auch auf, die oft mit der Kirche nicht so viel am Hut haben, weil sie sagen, das ist ja ganz das Natürlichste, was es gibt. Ja, ich bin doch nicht verrückt, dass ich mir mit Hormonpräparaten sozusagen meinen Körper verdrehen lasse. Ja. Und es ist ganz interessant, dass aus einer völlig anderen Perspektive man eigentlich zu dem gleichen Endergebnis kommen kann. Der Papst schreibt damals über die Folgen, wenn man künstlich eingreift. Und wenn man diese Liste durchliest, wird einem schon schlecht eigentlich und man denkt sich, ist das nicht übertrieben? Aber schauen wir auf die Geschichte der letzten 50 Jahre und überlegen, ob er nicht recht hat. Papst hat damals geschrien, was sind die Folgen der künstlichen Methode? Er zählt auf, eheliche Untreue, Verfall der Sitten, vor allem für Jugendliche. Männer verlieren die Ehrfurcht vor der Frau. Sie wird zum Werkzeug ihrer Triebbefriedigung. Ja. Nur als Gedankenexperiment, es wäre interessant, nicht dafür. Aber wenn jemand entwickeln würde eine Pille für den Mann, die ihn unfruchtbar macht, ja, ich glaube nicht, dass viele Männer das nehmen würden. Missbrauch durch staatliche Behörden. Ja. Also wenn man so aufmerksam beobachtet, was da so los ist in der Welt, Papst Franziskus wird in seiner Enzyklika, also in seiner apostolischen Schreiben, auf genau diese Dinge eingehen, merkt man, dass Paul VI. Wirklich in die Zukunft geschaut hat. Die natürliche Methode schadet der ehelichen Liebe nicht hingegen. Sie fördert das Eheleben, die gegenseitige Achtung und Besorgtsein füreinander, sonst funktioniert es nämlich gar nicht. Sie überwindet die Selbstsucht, verleiht Eltern gegenüber Kindern Autorität, schreibt der Papst. Er fordert auf, dass wir eine Atmosphäre schaffen müssen, die der Keuschheit gedeihlich ist. Das ist jetzt sehr feierlich ausgedrückt, aber wir wissen, was das heißt. Ja. Das Keusch zu sein, sozusagen seine Sexualität nach den Geboten Gottes zu leben, dass das etwas Attraktives sein muss, für Jugendliche beispielsweise. Schauen wir, was heute so passiert. Ist es das? Ja. Wir können uns nachher noch darüber austauschen. Wie ist das mit dem Sexbus, der durch Niederösterreich tourt, wo die Eltern dann wirklich verzweifelt sind und ich kann man schon drüber, Lovebus heißt er, nicht Sexbus, Lovebus, nämlich wo dann Eltern verzweifelt sind, was mache ich, will nicht, dass meine Kinder daran teilnehmen, wir erziehen unsere Kinder anders, aber fast keine Chance haben, sich davon zu entfernen. Ja, also der Paulus VI. Hat das alles schon angekündigt. Ja. Er appelliert an staatliche Behörden, dass sie die Möglichkeit bieten, dass Moral auch geschützt werden kann. Ja? Wie Familienpolitik, wie Bindungspolitik stattfindet. Ja? Und er sieht schon sehr genau die Probleme in Entwicklungsländern. Ja? Schauen wir, was heute passiert. Ich möchte das nicht vorgreifen, aber Papst Franziskus wird genau auf die Dinge eingehen. Wenn beispielsweise Entwicklungshilfegelder für Entwicklungsländer abhängig davon gemacht werden, dass sie künstliche Empfängnisverhütung einführen. Ja? Das ist die Bedingung, damit sie Entwicklungshilfe bekommen. Papst Franziskus spricht sich ganz, ganz scharf dagegen aus. Die Pille ist natürlich vor allem in den Industriestaaten aufgekommen. Und das ist eigentlich bis heute so, das ist sehr lustig, wie man das oft darstellt, dass der böse, böse Papst, wer auch immer, das betrifft jeden, wenn er nach Afrika fliegt, erstens glauben die manche Journalisten, er redet dort nur über die Pille, das stimmt ja gar nicht, aber dass er dann den armen Menschen dort die Pille vorenthalten will. Ja. Ich habe ein halbes Jahr in Rom gelebt, ich glaube, ich habe es dir schon einmal erzählt, und da war wieder damals Benedikt XVI., hat am Flug ist er wieder mal danach gefragt worden, hat halt wieder erklärt, was die Kirche lehrt, und davon waren alle Meldungen voll, nicht? Afrika-Reise des Papstes, Pille, Pille, Pille. Bei der gesamten Afrika-Reise hat er kein Wort darüber geredet, sondern über ganz andere Themen, das hat überhaupt niemand berichtet. Und es war sehr beeindruckend, dass afrikanische Studenten in Rom dann eine Demonstration gemacht haben, es waren nicht wenige, die gesagt haben, sie fühlen sich unglaublich rassistisch behandelt, weil man glaubt, dass es in Afrika nur um dieses Thema geht. Ja? Und sie haben eine Demonstration bis zum Petersplatz gemacht, um dem Papst ihre Solidarität zu zeigen. Und wie dankbar sie sind für die anderen Dinge, die er gesagt hat, die überhaupt nicht berichtet worden sind. Das ist ganz interessant gewesen. Ja? Auch ich war mal in Kamerun, da hat es dann eine Broschüre gegeben, und das hat mir auch viel gezeigt, wo die Kirche erklärt hat, natürliche Empfängnisregelung. Und ich kenne das so aus unseren Breiten, ich glaube, wir können da nachher noch ein bisschen was hören, wo da sehr exakt und so weiter, also Methoden beschrieben werden, und das war dort sehr allgemein. Ja. Und ich habe es durchgelesen und gesagt, naja, funktioniert das so? Und man hat mir dort wirklich einhellig erklärt, in Afrika ist das überhaupt kein Problem, weil afrikanische Frauen für gewöhnlich einen Eisprung spüren. Sie wissen, wann das ist. Und das ist auch sehr interessant. Ja. Ich traue mich zu sagen, dass sie näher bei der Natur leben, sozusagen. Ja, natürlicher Sinn. Und das, ob das eine gute Entwicklung ist, dass wir uns davon entfernen, kann man sich fragen. Der Papst appelliert an die Wissenschaftler damals schon, bitte forscht auch auf dem Gebiet der natürlichen Geburtenregelung. Auch das ist eine Geschichte, die ich schon erzählt habe, aber die beeindruckt mich immer wieder. Der Hochner, wie er noch die ZIP2 moderiert hat, hat dann einmal einen Bericht vorgestellt von einem Gerät, das herausgekommen ist, das einem helfen kann, die fruchtbaren Tage festzustellen. Und das Gerät war so gebaut, dass ein grünes Licht leuchtet, wenn die Frau unfruchtbar ist, und ein rotes Licht, wenn sie fruchtbar ist. Und das war also so ein Fernsehbeitrag. Und dann war der Beitrag zu Ende, und der Hochner hat dann nur gesagt, bevor er den nächsten Beitrag anmoderiert hat, naja, vielleicht kommt da mal so ein Gerät auch auf den Markt, wo das grüne Licht leuchtet, wenn Kinder entstehen können. Und das war so klar, wirklich gut gesagt, gut beobachtet. Wie denken wir eigentlich? Ja. Nur Kinder müssen verhindert werden, das ist das Wichtigste. Ja. Der Papst appelliert an die christlichen Eheleute. Ich möchte das kurz zitieren. Indem sie in Demut seiner Stimme folgen, sollen die christlichen Eheleute daran denken, dass ihre Berufung zum christlichen Leben, die in der Taufe gründet, im Sakrament der Ehe entfaltet und gefestigt wurde. So werden sie gestärkt und gleichsam geweiht, um ihre Aufgabe treu zu erfüllen, ihre Berufung zur Vollendung führen und vor der Welt das ihnen aufgetragene christliche Zeugnis geben zu können. Ich glaube wirklich, dass das heute für die Katholiken eine der Nagelproben ist, die es gibt, zu bestehen gilt, ob man bereit ist, auch diese Herausforderung anzunehmen. Für die Christen in den ersten Jahrhunderten war das vielleicht was anderes. Ja, die hat man gefragt, willst du Weihrauch streuen von einer Götterstatue? Nichts Schlimmes, ja. Und dann haben viele gesagt, das mache ich nicht. Lieber sterbe ich. Danke. Lieber sterbe ich, als dass ich so etwas mache. Das war ein großes Problem für die junge Kirche, weil manche dann gesagt haben, ich habe zwar Weihrauch gestreut, aber bitte, ich habe es nicht so gemeint und so, ja, ob man die wieder aufnehmen soll in die Kirche. Aber da hat sich oft die Spreu vom Weizen getrennt. Ja, heute sind wir zumindest in unseren Breiten nicht vor solche Probleme gestellt. Aber ich weiß nicht, ein junges Paar, das sagt, wir wollen das wirklich leben, ja, das ist schon ein unglaubliches Zeugnis. Nämlich nicht nur, wenn sie da und davon reden, sondern da passiert ja etwas mit denen. Die führen eine Ehe auf eine ganz eigene Art und Weise. Und das spricht Paulus VI. An. Ja, das ist eines der wesentlichen Zeugnisse, die wir heute in der Gesellschaft geben, weil es eben um ganz zentrale Dinge gibt. Ganz wichtig wird immer, das finden wir dann wieder bei Papst Franziskus, das Familienapostolat sein. Um Familien, wirklich die Kirche muss Familien helfen, ihre Berufung zu leben. Papst appelliert an die Ärzte und ihre Helfer, selbst richtig zu handeln, Verständnis in der Kollegenschaft zu wecken und Hilfe für Paare zu bieten. Heutzutage, es gibt ein Urteil in Österreich, wo ein Arzt zum Unterhalt verpflichtet worden ist, durchs Europäische Gerichtshof, das oberste österreichische Gericht hat es noch abgelehnt, weil einer Frau nicht eindringlich genug geraten hat, in die Risikoambulanz zu gehen, wo man ihr dann wahrscheinlich zur Abtreibung geraten hätte, und sie hat ein behindertes Kind auf die Welt gebracht. Ja? Da ist der Arzt jetzt verantwortlich. Also so weit sind wir, dass die Welt, die Werte völlig verdreht sind. Und ich traue mich zu sagen, wir gewöhnen uns daran. Ja? Also diese Enzyklika ist nach wie vor sehr, sehr prophetisch. Auch an die Bischöfe und an die Priester und an die Bischöfe wird appelliert, die Lehre unverfälscht und offen darzulegen, sich einzusetzen für den Schutz und die Heiligkeit der Ehe. So, das sage ich jetzt sehr ungeschützt. Die Bischöfe haben das nicht gemacht und wir Priester wahrscheinlich auch nicht immer. Es ist eigentlich dann gerade im deutschsprachigen Raum etwas Schlimmes passiert, nachdem diese Enzyklika erschienen ist. In Deutschland hat es eine Erklärung gegeben, bei uns die Marie-Trost-Erklärung am 22. September 1968. Ich möchte das vorlesen, wie es da drinnen steht, der entscheidende Absatz. Da in der Enzyklika kein unfehlbares Glaubensurteil vorliegt, ist der Fall denkbar, dass jemand meint, das lehramtliche Urteil der Kirche nicht annehmen zu können. Auf diese Frage ist zu antworten, wer auf diesem Gebiet fachkundig ist und durch ernste Prüfung, aber nicht durch affektive Übereilung zu dieser abweichenden Überzeugung gekommen ist, darf ihr zunächst folgen. Er verfehlt sich nicht, wenn er bereit ist, seine Untersuchungen fortzusetzen und der Kirche im Übrigen Ehrfurcht und Gehorsam entgegenzubringen. Kirchensteuer zahlt wahrscheinlich. Steht da nicht. Klar bleibt jedoch, dass er in einem solchen Fall nicht berechtigt ist, mit dieser seiner Meinung unter seinen Glaubensbrüdern Verwirrung zu stiften. Also die Bischöfe haben zwar Verwirrung gestiftet, aber die anderen sollen es nicht machen. Das ist eigentlich eine unglaubliche Wunder gewesen. Der Papst gibt eigentlich eine unglaublich mutige Enzyklika heraus und dann entscheiden sich die österreichischen Bischöfe, den Gläubigen zu sagen, bitte, ihr müsst euch nicht dran halten. Also das ist eigentlich heftig. Kardinal Schönborn hat im März 2008 dazu gesagt, weil das bezeichnet, als das ist die Sünde des europäischen Episkopats. Ja. So unglaublich deutliche Worte gefunden. Ja. Eine Sünde, die von den heutigen Bischöfen bereut werden sollte, hat er dazu gesagt. Also, da ist sicher eine Wunde in der Kirche, das muss einem bewusst sein. Wir sehen, was in den letzten Jahrzehnten passiert ist, die Sexualität, der Umgang damit hat sich also sehr stark verändert. Der Zugang zur Pille ist natürlich sehr, sehr leicht. Interessant, dass trotzdem die Abtreibungszahlen gestiegen sind. Vielleicht gibt es auch einen Zusammenhang, dass man mit dem Leben an sich falsch umgeht, dass der eigentliche Zugang der falsche ist und das eine nicht sozusagen das andere verhindert. Dass die Familien nicht gefestigt worden sind, glaube ich, können wir auch feststellen in den letzten Jahrzehnten und dass es überhaupt einen Dammbruch gegeben hat in moralischen Fragen. Also wie Promiskuität sozusagen gefördert wird, Abtreibung inzwischen als Menschenrecht gehandelt wird, im Moment ist die Homosexualität von großer Begeisterung umgeben, muss unbedingt der Ehe gleichgestellt werden. Also wir entwickeln uns dorthin, wo das alte Rom eh schon war oder die alten Griechen. Mein Argument, also mein sozusagen das, was ich immer darauf hinweisen möchte, wir entwickeln uns in Richtung einer Gesellschaft, wo Dinge, die für uns heute noch unsagbar sind, aber auch selbstverständlich waren. Im alten Griechenland war Kindesmissbrauch etwas gesellschaftlich Anerkanntes. Wie lange dauert es, dass es bei uns vielleicht auch diesen Schritt noch gibt? Wo hören wir eigentlich auf? Wo endet dann die öffentliche Moral? Ich glaube, dass wir wirklich da wieder eine gewaltige Bekehrung brauchen, im wahrsten Sinne des Wortes, auch der ganzen Gesellschaft. Natürlich hat sich die Kirche jetzt öfter geäußert zu Themen, aber die nächste ganz große Enzyklika, die sich diesem Thema widmet, ist dann von Johannes Paul II., Familiaris Consortio, am 25. Oktober 1980. Auch das ein nachsynodales Schreiben über die Aufgaben der christlichen Familie in der Welt. Also genauso wie es jetzt passiert ist mit Papst Franziskus, es hat eine Synode gegeben, Bischofssynode zu dem Thema. Und im Anschluss ist es üblich geworden, dass der Papst dann eben ein Schreiben veröffentlicht, um das sozusagen in eine Form zu gießen und auch sein Lehramt auszuüben. Wie gesagt, Johannes Paul II. War immer schon von seinen Forschungen her, von seinen theologischen und vor allem philosophischen Forschungen, der große Fachmann für Ehe und Familie. Nicht umsonst gibt es heute in Rom das Institut Ehe und Familie Johannes Paul II., um das, was er geforscht hat, sozusagen wissenschaftlich zu sichern. Ja, das ist so eine Fülle, dass sich mehrere Wissenschaftler damit beschäftigen können und denen wird nicht langweilig. Was ist der Inhalt von Familiaris Consortio? Die Kirche muss sich um die Familien sorgen. Ja. Und auch Johannes Paul II., auch das werden wir jetzt gleich wiederfinden im Schreiben von Papst Franziskus, wir müssen einmal die Familie sehen, wie sie heute ist, mit Licht und Schatten, ein ehrlicher Blick. Ja, es hilft nichts, wenn wir uns irgendwie in die Tasche lügen. Und da schreibt der Papst, also jetzt Johannes Paul II., die Zukunft der Menschheit ist eng mit der Familie und mit der Liebe verbunden. Wieder geht es eigentlich um ein humanistisches Argument. Der Papst sagt nicht, weil wir irgendwo die Stelle aus der Heiligen Schrift gefunden haben, wo irgendwelche Dinge stehen, die wir halt jetzt verkünden, sondern es geht um die Menschheit an sich, ja, das Naturrecht, wie man das nennt. Die Aufgabe der Gesellschaft muss es sein, die Familie zu schützen, auch besonders die Ehe zu schützen. Und zwar nach dem Prinzip der Subsidiarität. Das heißt, auch das ganz wesentlich, die Familie soll die Aufgaben, die sie selbst erfüllen kann, auch wirklich selbst erfüllen. Das ist nichts, was man sich wünschen soll, dass der Staat der Familie ihre Aufgaben abnimmt. Mich wundert das immer wieder, dass wir uns heute so sehr wieder daran gewöhnen, dass der Staat eigentlich über alles entscheiden will, wo wir gerade in unseren Breiten eigentlich die furchtbarsten Erfahrungen damit gemacht haben, dass ein diktatorisches Regime wie das Dritte Reich genau das gemacht hat, die Kinder den Eltern entfremden wollte. Und die ganze Bildung der Kinder, das war das Konzept der Nazis, sozusagen die Jugend gehört uns, die bilden wir heran, wie wir sie wollen. Ja, die Eltern können wir nicht mehr zu gescheiten Nationalsozialisten machen, aber die Jungen machen wir. Das ist in vielen Dingen wirklich oft gelungen. Ja. Und heute hat der Staat wieder Allmachtsfantasien entwickelt, die eigentlich wirklich auch in die Richtung gehen, dass der Staat glaubt, ein Recht zu haben, über diese Dinge zu entscheiden. Nein, die Familie hat das Recht. Subsidiär. Wenn es Dinge gibt, die die Familie nicht schafft, dann muss der Staat da sein. Oder wenn es darum geht, Dinge, die Schwachen und die Kinder beispielsweise, die kleinen, hilflos, krank, behindert sind, zu schützen, da muss der Staat eingreifen. Also wenn sich was Eltern, die ihre Kinder schlagen, darf der Staat nicht sagen, ja, das ist Sache der Familie. Ja. Da hat der Staat das Recht und die Pflicht einzuschreiten. Aber nicht in der Erziehung der Kinder den Eltern abnehmen beispielsweise. Johannes Paul II. Geht dann sozusagen weiter, indem er ihren Familienplan Gottes darstellt. Die Familie ist ein Abbild Gottes, der Mensch, aber auch die Familie an sich, indem sie den dreifaltigen Gott abbildet, ja, so wie Gott in sich eine Gemeinschaft ist, ist es auch die Familie. Der Mensch ist ein gemeinschaftliches Wesen, weil er eben Gott ähnlich ist. Und ein zweiter Aspekt, besonders der christlichen Ehe, dass sie Zeugnis ist für die Brautschaft Christi mit der Kirche. So wie Christus die Kirche annimmt als seine Braut, sich an sie verschenkt, kann man das sozusagen als Ehepaar machen. Also man kann sich sozusagen, wenn man eine gute Ehe führen will, sich Jesus und die Kirche zum Beispiel nehmen. Also ich empfehle allen, 50 Kapitel vom Epheserbrief zu lesen, wo das sehr schön beschrieben wird, wo die Frauen ihren Mann annehmen sollen, so wie die Kirche Christus annimmt, die Männer ihre Frauen annehmen sollen, wie Christus die Kirche annimmt. Und auch das schreibt schon Johannes Paul II., dass Ehe und Jungfräulichkeit keine Gegensätze sind, sondern einander auch bedingen. Zölibatäres Leben, jungfräuliches Leben und Familie, das gibt es beides in der Kirche, weil beides notwendig ist und einander auch sozusagen befördert. Johannes Paul II. Schreibt dann über die Aufgaben der christlichen Familie. Das ist ein schöner Satz. Familie, werde, was du bist. Also die Familie hat etwas schon sozusagen, was ihrem Wesen innewohnt und sie muss es eigentlich nur entfalten. Und das sind mehrere Aspekte. Erstens, dass sie eine Gemeinschaft von Personen ist, dass sie den Dienst am Leben leisten muss, dass sie für die Entwicklung der Gesellschaft einen Beitrag leistet und dass sie am Leben und Sendung der Kirche teilnimmt. Ja. Also einige Punkte daraus, wie die Gesellschaft sich in der Familie verwirklicht und so weiter, wie eine Gemeinschaft von Personen funktioniert, bestätigt natürlich die Lehre von Humani Vitae. Er beschäftigt sich mit der Rolle der Frau im Haushalt, genauso wie im Berufsleben, fordert ganz streng ein, dass natürlich Frauen das Recht haben müssen, hier zu wählen. Dass ältere Menschen geachtet werden müssen, nicht nur nach ihrem wirtschaftlichen Nutzen sozusagen beurteilt werden dürfen. Er beschäftigt sich mit der Kindererziehung, also alle diese Themen werden sozusagen aufgelistet. Und schließlich wieder sagt der Papst, Johannes Paul II. In dem Fall, wie wichtig die Familienpastoral ist. Es Zeiten braucht, Strukturen, aktive Beteiligte, wie man mit besonderen Situationen umgehen kann. Die Kirche muss immer begleiten, das ist ihre Berufung. Die Kirche muss die Familie begleiten und für sie da sein. Damals schon streng eingefordert, und das hinken wir noch immer gewaltig hinterher, wie wichtig eine gute Ehevorbereitung ist. Also mir ist teilweise eigentlich schon immer sehr unwohl, wenn ich sehe, wie man heiratet, eigentlich, was oft noch fehlt. Es gibt einen schönen Spruch, wenn Leute dann also den berühmten Samstagnachmittagkurs machen wollen vor der Eheschließung, dass man sagt, wenn du eine Weltreise machst, tust du dich dann auch am Samstagnachmittag dafür vorbereiten. Da wird man wahrscheinlich mehr investieren. Und Ehe ist doch mehr als eine Weltreise. Dass die Gemeinschaft für die Ehe und Familie besonders wichtig ist, besonders die Pfarre, schreibt Johannes Paul II. Schon. Wie nützlich es ist, wenn es Vereinigungen gibt von Familien, auch für Familien, um auch Hilfe zu bieten zu können, nicht nur durch diese Vereinigung, sondern überhaupt, wenn es schwierige Situationen gibt, die es immer vorkommen können. Die Kirche muss wirklich auch gerade dann dick da sein, wenn jemand Probleme hat. Ja. Man darf nicht irgendwie ein Traumgebilde haben vom Ideal, das einem vorschwebt und wie jemand weicht davon ab. Und da hat Johannes Paul II. Etwas sehr klar umrissen, was wir, glaube ich, noch nicht wirklich aufgenommen haben in der Kirche. Eines der Probleme über die Menschen, die in einer Situation leben, dass sie wieder verheiratet geschieden sind. Ja? Und Johannes Paul II. Schreibt natürlich, dass die Ehe unauflöslich ist. Ja? Davon wird nie ein Papst abgehen. Aber das, was die Kirche, glaube ich, noch nicht verwirklicht hat und auch der jetzige Papst eigentlich wieder einfordert, wieder neu, wie wichtig es ist, dass Menschen in dieser Situation leben, sich von der Kirche angenommen fühlen und am Leben der Kirche teilnehmen. Ja? Viele haben das Gefühl, und das hört man auch immer wieder, wenn ich wieder verheiratet geschieden bin, manche glauben auch, wenn sie nur geschieden sind, bin ich exkommuniziert. Das stimmt ja nicht. Ja? Auch wenn Johannes Paul II., das hat das nie eine Frage daraus gemacht, sondern immer sehr klare Antworten gegeben, auch wenn es nicht möglich ist, zur Kommunion zu gehen, außer unter bestimmten Voraussetzungen, wenn man in Josefs Ehe lebt und beisammen bleibt, beispielsweise um die Kinder zu erziehen. Johannes Paul II. Schreibt, das kann eine echte Verantwortung sein, es könnte unverantwortlich sein, wenn jemand in zweiter ziviler Ehe sich jetzt trennt, weil er sagt, wir sind jetzt so katholisch und die Kinder verlieren wieder eine Familie. Ja? Johannes Paul II. Schreibt, es kann eine Verantwortung sein, zusammenzubleiben und zeigt die Möglichkeiten auf, aber eben auch, wenn man diese Möglichkeiten noch nicht schafft, das könnte ja sein, dass man seinen Platz in der Kirche hat. Und ich glaube, dass das wichtig ist. Ich bin Mitglied in so einem katholischen Club und da hat die wie es in manchen Sachen, ich glaube heute kaum noch, aber gegeben, dass aus Wiederverheit Geschiedene durften nicht Mitglied sein. Und der Abt Gregor, Henkel Donnersmark, jetzt Altabt von Heiligen Kreuz, ist dort auch Mitglied und so viel das Spiritual dort. Und er hat gesagt, wir verstoßen mit dieser Regelung gegen die Lehre der Kirche, vollkommen recht, wir müssen das ändern. Und das wurde geändert, ja, weil es ja genau das dem widerspricht, dass man am Leben der Kirche teilnimmt, wenn man das sich auf katholischer Club sozusagen sich sieht. Das gilt für Pfarren und so weiter, am Leben der Kirche teilnehmen. Ja. Und da sind wir noch ein bisschen unterbelichtet, muss man sagen. Ja. Dann kann man auch hier jetzt schauen, wie ist diese Enzyklika, die sehr wesentlich ist, Familiaris Consortio, wo Johannes Paul II. Eigentlich zusammenfasst, was sein Lebenswerk ist, auf dem Forschungsgebiet der Ehe und Familie, wie ist das rezipiert worden. Auch Johannes Paul II. War sicher prophetisch. Also viele Dinge, die er in dieser Enzyklika geschrieben hat, sind eingetreten. Beispielsweise, dass in der Gesellschaft die Familie immer mehr marginalisiert wird, immer mehr an Bedeutung verliert. Ja. Schauen wir uns unsere Gesellschaft, Familie, ja, wenn du nicht wolltest, kannst du in dieser Lebensform leben, aber es gibt viele andere, die besser sind und überhaupt, man muss das möglichst alles auf das gleiche Ebene heben. Und das ist eigentlich völlig absurd, weil es ja nur der Natur des Menschen widerspricht und der Gesellschaft. Aber das wird betrieben und wir gewöhnen uns daran, dass die Gesellschaft den Schutz für die Familie aufgibt. Das passiert immer mehr. Ja. Dass die Ehe als Bund von Mann und Frau nicht mehr wirklich anerkannt wird. Wir sind gerade in der großen Diskussion, dass unbedingt, das ist eine ganz starke Bewegung und eine Lobbyarbeit, dass die Verbindung von Homosexuellen unbedingt der Ehe gleichgestellt werden müssen. Ja, das wird man jetzt lang darüber diskutieren, aber man kann fragen, wieso. Dass Kinder nicht mehr geschützt sind. Ja, ihr Leben, auch ab dem Empfängnis, aber genauso auch ihre Erziehung. Also wie gesagt, ich rate noch mit vielen Eltern zu sprechen, die wirklich verzweifelt sind, wenn sie sehen, was ihre Kinder in den Schulen beigebracht wird, was ihrem Glauben widerspricht. Ja. Auch die Kirche muss den Zentralwert der Familie wieder stärker erkennen. Also in der Bewegung sind wir Gott sei Dank auch gerade, aber da sind wir sicher auch noch nicht am Ende der Fahnenstange angekommen. wir sind immer noch dabei, die Forderungen vom Formularius Consortium umzusetzen. Ja. Weiß nicht, ob wir alle am gleichen Strang ziehen, hoffentlich. So komme ich jetzt zum dritten Teil, nämlich Amoris Laetitia. Wir haben das alle miterlebt, dass es zwei Teile der Familiensynode gegeben hat und wie es üblich ist, hat der Heilige Vater, Papst Franziskus, jetzt abschließend ein apostolisches Schreiben darüber verfasst. Jetzt glaube ich, möchte mich da nicht sozusagen den Papst so beurteilen, aber ich glaube, das kann man sagen, Papst Franziskus ist sicher nicht der Dogmatiker und der große Theologe wie Johannes Paul II. Oder Benedikt XVI. Er sieht, glaube ich, seine Berufung viel mehr darin, die Dinge, die die Kirche eh weiß, auf die hinzuweisen und uns anzuspornen und vor allem sie in ein gewisses Licht zu setzen, dass es eben nicht darum geht, irgendwie immer nur den Zeigefinger auszupacken, sondern die Menschen dafür zu begeistern, ja, mit im barmherzigen Umgang und in großer Liebe. Ja. Das hat Kardinal Schönborn, der ja an beiden Teilen der Synode teilgenommen hat, einmal erzählt, dass eine Sache ganz interessant war, und das scheint neu gewesen zu sein, weil ich glaube, der Kardinal hat vorher auch schon Synoden aufgenommen, dass man sich getraut hat, das haben zwar die Päpste auch in den anderen Enzykliken schon eingemahnt, aber das dürfte in diesen Bischofssynoden doch neu gewesen sein, wir schauen jetzt auf die Realität, wie sie wirklich ist. Und das geht nur, indem man nicht sofort, wenn jemand irgendwas sagt, es moralisch bewertet. Wir schauen jetzt einfach nur, wie leben die Menschen wirklich. Ja? Wir haben das ja alle miterlebt, dass Befragungen gemacht worden sind, die wurden ziemlich missverstanden als Umfrage für moralische Bewertungen, sondern es ist wirklich nur darum gegangen, wie ist es wirklich? Und das ist, dass man weiß, wovon man redet. Und wir wissen, man braucht man nicht blauäugig sein, wie ihr und Familie auch von Katholiken gelebt wird, entspricht ja nicht immer dem, was die Kirche lehrt. Und Amoris Laetitia ist jetzt sicher keine Enzyklika oder apostolisches Schreiben, in dem sozusagen die große neue Lehre kommt. Das ist der Papst Franziskus nicht. Ganz stark ist aber drinnen der Aufruf zur Barmherzigkeit. Das ist ja der rote Faden, der sich durch dieses Pontifikat durchzieht. Dass man sagt, bitte, wir müssen die Menschen ermutigen. Ja? Wir müssen ihnen helfen und so weiter. Ich habe das für mich einmal so ausgedrückt. Papst Franziskus ist nicht der, der jetzt neue Dogmen oder sonst was verkünden wird, aber eines beherrscht er sehr gut und das ist auch dringend notwendig, uns einen kräftigen Tritt in den Hintern zu geben. Ja? Das ist, glaube ich, seine Sendung, damit wir wirklich das leben, was wir glauben, ja? Und auch weitergeben. Was schreibt jetzt Papst Franziskus? Das Kapitel, das überschrieben ist, im Licht des Wortes, befasst sich damit, wie viele unglaublich schöne und viele Beispiele für Familie es in der Heiligen Schrift gibt. Die ersten Menschen waren Familie, Adam und Eva. Ja. Das ganze Alte Testament ist voll von Familiengeschichten, ja, auch mit ihren Konflikten, wo aber der Papst betont, eines kommt immer ganz stark durch, diese unglaubliche Freude an den Kindern. Ja. Also keine Kinder zu bekommen, war das Schlimmste, was sich jemand vorstellen konnte im Leben des Alten Testaments. Also etwas, was uns ein bisschen von zumindest der entwickelten Welt heute sehr unterscheidet. Dass Christus wieder die Kinder ganz besonders in den Mittelpunkt stellt, als Vorbild für das Reich Gottes, ja, wenn nicht weiter die Kinder, kommt in das Himmelreich. Dass die Familie als Widerschein der Schöpfung Gottes dargestellt wird in der Bibel. Ja, dass die Familie da eine ganz besondere Rolle spielt. Im nächsten Kapitel die Wirklichkeit und die Herausforderungen der Familie, also dieser ungeschönte Blick auf die Realität, beschreibt der Papst einfach. Und zwar beschreibt er, dass es inzwischen einen ausufernden Individualismus gibt. Ja. Jeder denkt nur an sich, ich bin der Einzige, der an mich denkt. Dass Familie aber genau was anderes ist. Familie ist Gemeinschaft. Familie funktioniert nicht als eine Gemeinschaft von Individuen, sondern muss aufeinander hingeordnet sein. Ja. Dass Familie, wie der Papst es sagt, als vorübergehender Aufenthaltsort gesehen wird, solange sie mir nützt. Ja, also nicht die Entscheidung ein für alle Mal, auf die ich mich einlasse und dann lebe ich sie, sondern sozusagen sehr eigentlich, ja, was bringt es mir und solange es mir was bringt, mache ich es und dann halt nicht mehr. Ja. Der Papst kritisierte die Kirche sehr scharf, immer wieder. Ja, man kriegt da doch einiges ab. Und sagt, die Kirche hat sicher große Fehler gemacht, indem sie manche Aspekte überbetont hat. Ja, und eine übertriebene Idealisierung betrieben hat. Da ist sicher was dran. Ja, dass man sagt, das ist alles wunderbar, wunderbar, wunderbar. Und viele Leute sich auch dadurch, mutlos geworden sind. Ja, sich gesagt haben, das schaffen wir eh nicht. Ja. Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt dieses Pontifikats, die Menschen auf ihrem Weg zu begleiten. Aber immer mit dem Ziel, sie zum Schönen zu führen. Das ist, glaube ich, ein großes Missverständnis, wenn man sagt, der Papst will nicht, dass wir das Ideal erreichen. Ja. Ganz streng ist der Papst gegen den Staat, wenn es darum geht, Zwangsmaßnahmen, die ergriffen werden. Geburtenregelung, Abtreibungen, das gibt es ja. Es gibt ja Staaten, die Abtreibungen erzwingen, Geburtenregelung erzwingen. Ja. Auch Gesellschaften, auch manchmal staatlich verordnet, manchmal durch gesellschaftlichen Druck. Unglaubliche, schlimme Dinge, was die Gewalt gegen Frauen betrifft. Ja. Erwähnte Genitalverstümmelungen im afrikanischen Raum und viele andere Dinge. Auch die Ungleichheit in der Arbeitswelt ist eine Wunde. Leihmutterschaft, die der Würde der Frau und des Menschen entgegensteht. Die Instrumentalisierung und Kommerzialisierung des weiblichen Körpers. Ja, schauen wir nur, wie unsere Werbung funktioniert und so weiter. Es wird immer absurder. Also ich habe das schon vor einigen Jahren erlebt, dass Ausländer nach Österreich gekommen sind und eigentlich ein bisschen schockiert waren, weil so viel Nackerte wie bei uns sieht man, glaube ich, sonst kaum wo. Plakaten und so weiter. Ja. Und sehr klar wendet sich der Papst gegen das, was man Gender-Ideologie nennt. Ja. Nämlich das Aufeinander hingeordnet sein von Mann und Frau, das geleugnet wird. Ja. Als ob es frei wählbar wäre, welches Geschlecht man hat und was einem gerade lustig ist und sonst etwas. Also, damit kann man ja sogar Song Contests gewinnen. Im nächsten Kapitel geht es darum, dass wir auf Jesus schauen. Auf Jesus schauen, die Berufung der Familie. Und da schreibt der Papst etwas sehr Schönes. Die Unauflöslichkeit der Ehe ist nicht ein Joch, sondern ein Geschenk. Ja. Und das ist, glaube ich, ein großer Schlüssel, den man sehen muss. Dass man, wenn Christus sehr eindeutig von Unauflöslichkeit der Ehe spricht, deswegen kann die Kirche ja da nicht vorbei, dass wir jetzt nicht schauen müssen, wie wir das den Leuten irgendwie verklickern, weil das ist eh so furchtbar und das müssen sie halt irgendwie akzeptieren, sondern dass das etwas unglaublich Schönes ist, wenn Menschen sich ganz füreinander entscheiden. Ja. Gott selbst hat sich in eine Familie hinein inkardiniert. Wenn Gott Mensch wird, ist er Teil einer Familie geworden. Ja. Und sehr wichtig, wieder, die Kirche, die sich nicht nur zuständig fühlt, um die Offenbarung zu verkünden, sondern auch das Naturrecht. Familie hat abseits der Sakramentalität auch einen Wert. Also zwei nicht Getaufte, die heiraten, das ist nichts Neues, das ist immer schon Lehre der Kirche gewesen, die führen ja auch eine Ehe. Das ist auch etwas Heiliges. Ja. Katholisches Verständnis ist eine Naturehe, wie man das nennt, also wenn zwei nicht Getaufte verheiratet sind, auch unauflöslich. Ja. Weil das dem Wesen des Menschen entspricht. Aber da geht der Papst auch weiter, dass dort, wo beispielsweise jetzt auch Christen Kinder haben, aber nicht verheiratet sind, dann ist die Erziehung der Kinder trotzdem etwas Wichtiges. Ja? Und da muss die Kirche auch dann hier dabei sein. Ja? Und nicht sagen, also ihr habt einen Aspekt nicht erfüllt und der Rest ist uns wurscht, sondern dort, wo es etwas Schönes gibt, kann die Kirche unterstützen. Ja? Aber dass das Sakrament natürlich eine besondere Hilfe für die Ehegatten ist. Und darüber hinaus. Ja, weil das, aus dem Sakrament der Ehe entstehen ja auch die Familie sozusagen. Also die Ehegatten spenden nicht das Sakrament, aber die Kinder haben ja auch was davon. Ja, und nicht nur die Kinder, die daraus entstehen, sondern eine Familie strahlt ja aus. Ja, die Sakramentalität der Ehe ist etwas, was ihre ganze Umgebung auch befruchtet. Der Papst schreibt im nächsten Kapitel über die Liebe in der Ehe. Und da macht er etwas, das werde ich jetzt nicht lang ausführen. Jeder, der schon bei Hochzeiten war, wird schon öfter in Predigten gehört haben. Er nimmt die Stelle aus 1 Korinther 13 heran, also das Hohelied der Liebe. Unglaublich schöne Beschreibung, wie Liebe funktioniert, ja, wie man geduldig ist miteinander und langmütig und so weiter. Und sozusagen entfaltet das und betrachtet es. Papst schreibt natürlich, ja, damit ist er natürlich nicht neu, aber es ist schön, wenn es immer wieder gezeigt wird, dass die Erotik einen Wert hat natürlich. Das ist ja auch in Wirklichkeit in der Kirche immer klar gewesen. Es hat halt immer wieder irgendwie auch verkrampfte Leute gegeben, die das verneint haben oder sonst was, aber selbstverständlich hat die Erotik eine unglaubliche Bedeutung auch für die Liebe zwischen Mann und Frau. Und wieder, genauso schon wie in Familiaris Consortio, dass der Wert der Jungfräulichkeit deswegen nicht gemindert wird, sondern dass das einander bedingt. Beides ist wichtig in der Kirche. Und schließlich, dass die Liebe natürlich gerade in der Ehe auch bis zum Alter eine Bedeutung hat und sich aber durchaus wandeln kann. Natürlich ein altes Ehepaar wird in anderen Aspekten, wenn andere Aspekte wieder stärker werden in der ehelichen Liebe als bei einem jungen Paar und so weiter. Aber das ist eben ein Wert und etwas sehr Schönes. Die Liebe, die fruchtbar wird, ist der Titel des nächsten Kapitels. Mann und Frau wachsen über sich hinaus, wenn sie heiraten. Nämlich wirklich, aus der Liebe zwischen Mann und Frau entsteht neues Leben. So ist der Mensch gemacht. Aber dass Mann und Frau über sich hinaus wachsen, heißt nicht nur, dass eben neues Leben entsteht durch ihre Liebe, sondern sie wachsen auch über sich hinaus natürlich, wenn sie einander annehmen, aneinander wachsen. Und in diesen Zusammenhang hinein, was ich sehr schön finde, stellt der Papst dann auch die Frage der Adoption. Dass ein Ehepaar, das keine Kinder bekommt, Kinder adoptiert, das wächst dann eben auf diese Weise über sich hinaus. Das ist unglaublich schön, dass das wirklich hier in diesem Zusammenhang sozusagen mit behandelt wird. Und dass Mann und Frau aneinander wachsen und über sich selbst hinauswachsen, zeigt sich dann auch in dem, was er die erweiterte Familie nennt. Also jede Familie hatte die Kernfamilie, aber da plötzlich gibt es auch die Großeltern und die Tanten und die Cousins und die Cousinen. Jede Familie ist ja sehr breit in Wirklichkeit. Und dass das etwas unglaublich Schönes ist, sicher auch eine Krankheit unserer Zeit, dass wir darauf vergessen haben, das, was man vielleicht Großfamilie nennt, dass das eine unglaublich schöne Sache ist, wo man über sich hinauswachsen kann, einander sozusagen beschenken kann. Also sicher das auch ein Aufruf, glaube ich, für unsere entwickelten Gesellschaften, daran wieder mehr zu arbeiten, dass Großfamilien besser funktionieren. Ja, nicht nur die Zwergfamilien oder die Schrumpffamilien. Und wieder geht es am Ende um einige pastorale Perspektiven. Und auch da wieder der Papst wieder eine sehr schöne neue Perspektive einnimmt. Und zwar, dass die Familie nicht Objekt, sondern Subjekt der Pastoral sind. Was heißt das? Ein Objekt wird behandelt. Ja? Also jetzt kümmern wir uns um die Familien. Ja? Nein, die Familien selbst sind Subjekt der Pastoral, der Seelsorge. Völlig klar, ja, dass in der Familie Kirche stattfindet. Die Eltern, die ihre Kinder erziehen, die ihnen den Glauben vermitteln, wo Werke der Nächstenliebe gelebt werden, also das, was man Hauskirche nennt, ja. Das ist nicht nur etwas, was Familien sich sozusagen bei der Amtskirche abholen, sondern das geschieht in den Familien, das ist Kirche. Ja. Sie sind Subjekt der Pastoral. Und damit das geschehen kann, ist die Ehevorbereitung und die Begleitung durch die Pfarre, durch Seelsorger, durch Priester und so weiter ebenso wichtig. Also dass man Menschen ausstattet, dass sie ihre Berufung annehmen können, selbst Subjekt der Pastoral zu sein. Immer wird es Krisen geben, ja, also der Papst ist ja alles andere als blauäugig, aber auch da finde ich sehr schön die Perspektive, die der Heilige Vater einnimmt. Die Krisen müssen nicht immer nur sozusagen Katastrophen sein, sondern das können ja auch Aufbrüche sein. Auch aus einer Trennung kann etwas Wertvolles irgendwie entstehen, nämlich jetzt nicht, dass die Trennung in sich gut ist, aber manche Dinge kann man treiben dann doch noch Früchte, also treiben dann doch noch Blüten. Oder wenn nur ein Elternteil noch vorhanden ist, eine alleinerziehende Mutter. Ja? Oder wenn tragische Dinge passieren, jemand stirbt und so weiter. Also ich glaube, wir werden alle auch Beispiele kennen, die das bestätigen. Ja? Dass Dinge passieren, die man sich nicht wünscht. Ja? Ein Kind stirbt. Ja? Aber plötzlich rückt die ganze Familie zusammen. Plötzlich wird da irgendwie viel Liebe wieder neu entfacht und so weiter. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig, diese Perspektive einzunehmen, gemeinsam mit Papst Franziskus, dass man nicht nur sagt, und das ist vielleicht schon ein bisschen eine Krankheit der Kirche gewesen in letzter Zeit, da ist was schiefgelaufen. Sagt, nein, was macht das aus der Situation heraus jetzt? Was kann da jetzt Schönes entstehen? Ja, das ist der Zugang des Papstes. Er behandelt dann auch natürlich selbstverständlich, das ist ein Thema, an dem man ja nicht vorbeikommt, die Homosexualität. Und selbstverständlich, das ist auch nichts Neues, steht schon im Katechismus, dass homosexuellen Menschen mit Achtung zu begegnen ist. Ja, also die Kirche ist die letzte Institution, die jetzt eine Hatz veranstalten will oder sonst etwas. Aber Papst Franziskus völlig eindeutig sagt, die Ehe kann es nur zwischen Mann und Frau geben. Ja, das ist eigentlich etwas, was wirklich ein Verbrechen ist. Und der Papst selber weist darauf hin, dass es schlimm ist, wenn beispielsweise wieder Entwicklungshilfegelder davon abhängig gemacht werden, dass in den Entwicklungsländern die Homo-Ehe eingeführt wird. Das findet statt. Ja. Also da passiert eine unglaubliche Lobbyarbeit. Ja. Und da ist die Kirche, stellt sich die Kirche dagegen. Ja. Es ist eine Aufgabe, die Erziehung der Kinder zu stärken, in der Ethik, in ihrer Sexualität. Da betont der Papst sehr, wie wichtig das natürliche Schamgefühl ist. Auch ganz was Wichtiges, glaube ich, was wenn wir uns unsere Gesellschaft beobachten, das wird ja sukzessive sozusagen abgewöhnt. Und das ist aber etwas unglaublich Wichtiges, ja, das natürliche Schamgefühl zu bewahren, damit Sexualität sich gut entwickeln kann. Ja. Schamgefühl ist ja nicht etwas, was Verkrampfung ist, sondern etwas, was den Menschen sehr natürlich innewohnt. Dass die in der Erziehung der Kinder selbstverständlich der Glauben weitergegeben werden muss, insofern die Familie immer missionarisch ist. Ja. Und, auch da der Papst wieder unglaublich mutig, ja, schreibt dann explizit auch darüber, wie wesentlich und wichtig auch die Strafe in der Erziehung ist. Ja, also er hat sich einmal ordentliche Watschen eingefangen, wie er davon gesprochen hat, dass also ein Vater sein Kind, glaube ich, nicht ins Gesicht geschlagen hat, sondern einen Klaps auf den Popo gegeben hat. Und ja, okay, aber Franziskus plaudert oft so dahin und ich glaube, das sind jetzt nicht auch alle amtliche Äußerungen, das stimmt schon. Aber das, glaube ich, ist sehr wesentlich und das hat er sicher nicht unüberlegt hineingeschrieben, dass Erziehung selbstverständlich oft bedeutet, Kindern auch Dinge zu verbieten, ja, und sie zu maßregeln. Und dass das nicht ein Ausdruck von Lieblosigkeit ist. Ja. Auch das, im Blick auf unsere Gesellschaft, glaube ich, etwas, was gut ist, wenn er das sagt. Ja. Ich glaube, das betrifft besonders die entwickelten Gesellschaften. Ja. Laissez-faire ist, glaube ich, nicht die liebevollste Art und Weise, Kinder zu erziehen. Ja. Papst Franziskus findet das auch. Und schließlich, im Kapitel die Zerbrechlichkeit begleiten, unterscheiden und eingliedern, geht es wieder darum, dass man die Barmherzigkeit gerade denjenigen gegenüber übt, die den Geboten nicht oder noch nicht entsprechen. Ja? Damit man ihnen, wie gesagt, Hilfen bieten kann, sich dort anzunähern. Es geht natürlich das Ziel, Menschen zu der Einhaltung der Gebote zu führen, weil wir bewusst dankbar sind für die Gebote, weil wir wissen, dass das der schönste Weg ist. Aber das ist das, was der Papst so stark betont und er hat da sicher recht, ja. Dass das Wirkungsvollere und das Liebevollere ist, einfach Menschen liebevoll zu begleiten. Der liebe Gott macht es mit uns ja auch so. Ja. Wie wäre das, wenn der liebe Gott uns erst anschauen würde, wenn wir alle Gebote halten? Dann würde es uns schlecht gehen. Ja. Und dass wir einander auch so begegnen und dass der Kirche den Menschen auch so zu begegnen hat. Die Begleitung der Kirche ist eben notwendig und damit man Begleitung ausüben kann, muss man barmherzig sein. Er geht sehr weit, ein alter moraltheologischer Grundsatz wird von ihm noch ausgeführt, dass natürlich auch die Schuld sehr gemindert sein kann, wenn aus Unkenntnis, schlechten Gewohnheiten, Unverständnis ja, Dinge gemacht werden, die den Geboten widersprechen. Das stimmt natürlich, ja, dass jemand, der das nie erlebt hat zu Hause oder nie wirklich erfahren hat, warum ein Gebot so ist oder es richtig beigebracht, wenn der gegen das Gebot verstößt, ist was anderes, als wenn jemand in vollem Klarheit des Bewusstseins gegen ein Gebot verstößt. Ja, also mein Beispiel ist zumindest oft zum Beispiel die Jugendlichen, ja, die sich so schwer tun, am Sonntag in die Messe zu gehen. Ja, die beginnen mit dem Firmenunterricht her und das erste Mal, dass sie es hören, dass das eigentlich gehört. Ob die alle schwer sündigen, wenn sie einmal an den Sonntag nicht gehen? Also bitte, Hilfe, das wird jetzt veröffentlicht. Aber wir müssen sie dazu anhalten, ja? aber ob subjektiv die Sünde besteht, also sagen, nein, auch objektiv, ob sie die Sünde begehen, das ist die große Frage, wenn es für sie etwas sehr Fernes ist. Und das betrifft andere Bereiche sicher auch. Ja? Und darauf haben sich dann alle gestürzt. Das war sehr lustig, wie Kardinal Schönborn, der mit einem anderen Kardinal und einer Familie dieses apostolische Schreiben in Rom vorgestellt hat. Der ersten Fragen war, Wie ist das mit der Fußnote 351? Der Papst, der Kardinal hat gesagt, bitte, kann man nicht mal vorne beginnen, weil in der Fußnote 351 schreibt dann der Papst, ja, also wenn das so der Fall ist, dann können die Sakramente schon noch hilfreich sein, dass jemand beichten geht und so weiter. Ah, das heißt also, die Zulassung von wiedervereinten Geschiedenen zur Kommunion, das muss jetzt doch gehen und so weiter. Das schreibt der Papst gar nicht explizit, aber hat es dann sozusagen hineingelesen und so weiter. Also wenn der Papst so eine Änderung vorgehabt hätte, sagen inzwischen alle, dann hätte er schon deutlich schreiben müssen als in der Fußnote 351. Aber die Richtung ist ja klar, was der Papst will. Ja? Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Botschaft für uns alle. Ja? Das betrifft ja bis hinein in jede Phase der Pfarrarbeit, in den Familien und so weiter, wie man miteinander umgeht, wie man Menschen zum Guten führen will, auch selbst versuchen will, das Gute zu finden. Und schließlich, im letzten Kapitel geht es noch um die Spiritualität in Ehe und Familie. Die Familie ist ein Weg der Heiligung. Ja. Das haben wir vielleicht auch schon vergessen. Wir sind hier auf der Erde, um heilig zu sein. Ja. Nicht um so ein bisschen durchschnittlich dahin zu leben, sondern um heilig zu sein. Und wenn ich in der Familie lebe, ist die Familie, und zwar meine Familie, der Weg, wie ich die Möglichkeit, dieses Ziel zu verfolgen, heilig zu werden, aneinander zu wachsen. Ja. Gerade vielleicht auch in schweren Zeiten. Dann werden wir wieder erfüllende Zeiten, schöne Dinge helfen, ja? Aber eben so, wie es eben ist. Ja? Die Familie als Weg der Heiligung. auch hier vielleicht noch ein Wort zur Rezeption. Das kriegen wir schon in den Medien mit. Also ich rate immer zu einem Grundmisstrauen, wenn in irgendwelchen Tageszeitungen steht, was der Papst gerade geschrieben hat. Die Journalisten suchen immer irgendwelche Schlagworte und meinen, daraus kann ich eine gute Geschichte machen. Die interessiert der große Gesamtkontext meistens nicht und sie verstehen ihn auch meistens nicht. Aber dazu lade ich eben ein, dass man wirklich sieht, was der Papst gesamt will. Das ist völlig klar, wer das liest. Dem Papst geht es nicht um die Änderung der Lehre der Kirche. Das gibt diese apostolische Schreiben nicht her. Das sollte man auch nicht hineininterpretieren. Aber man kann es zusammenfassen, dem Papst geht es darum, dass man mit der Lehre barmherzig umgeht. Sie als Geschenk sieht und die Menschen sehr behutsam versucht, dorthin zu führen. Nicht mit der hohen Zeigefinger, sondern wirklich dort, wo sie stehen, sie auf dem Weg zu begleiten, damit sie dorthin finden können. Mir war ganz wichtig darzustellen, deswegen habe ich diese drei Enzykliken genommen, dass die Lehre der Kirche wirklich ohne Brüche stattfindet. Das ist nicht so, dass ein Papst dem anderen widerspricht. Das wird man nirgendwo drinnen finden. Ganz im Gegenteil, sie beziehen sich, also nachfolgend natürlich immer auf die Vorgänger, beziehen sich aufeinander und bauen aufeinander auf. Aber es ist unglaublich wichtig, dass wir auf die Phänomene der Zeit eingehen. Wir müssen die Realität wahrnehmen. Ja, es hilft nichts, wenn wir uns in den Luftschloss flüchten, sondern wir müssen mit den konkreten Problemen, so wie sie heute existieren, umgehen. Ja, darauf müssen wir Antworten geben. Da müssen wir helfen. Und uns selbst helfen lassen natürlich auch. Niemals aber, und das ist die große Botschaft von Papst Franziskus, aber nicht nur seine, niemals ohne Liebe. Ohne Liebe geht das gar nicht.